Many Interests, der beste Podcast, der Schlechtwissenschaft diskutiert. Ihr hört Staffel 14, Folge 3. Was ist überhaupt sicher im Internet? Ich bin immer noch Oskar und virtuell gegenüber sitzt mir Tim. Hi.
Seid gegrüßt.
Grüezili. Also, bevor mich jetzt die Schweizer ermorden, weil ich das wahrscheinlich vollkommen falsch ausgesprochen habe, was ist überhaupt sicher im Internet? Das ist die Frage, das Thema der heutigen Folge. Und wir sprechen da über logischerweise Sicherheit im Internet und Motivation dahinter. Klar, wir sind immer noch in der Folge Cybercrime, aber dafür, was ist überhaupt kriminell? Dafür muss man ja wissen, was ist sicher. So, und wie kann man sich vielleicht davor schützen? Zumindest so halb.
Geile Überleitung.
Es gehören ja mal zwei Parteien dazu. Einmal die Angreifer und einmal die Verteidiger. Und Tim, ich glaube, du hast dir wieder mal so ein bisschen die allgemeineren Fragen oder die allgemeinere Definition rausgesucht. Zumindest war es ja sonst mal so. Ja, natürlich. Ich kenne dich
immer.
Doch, ne? Wie immer.
Wie immer.
Dann darfst du auch direkt mal starten, mein Gutster.
Ja, also wie das Wort Cybersecurity schon sagt, ist das Kernthema die Sicherheit im Internet. Und wenn man sich da Definitionen durchliest, dann wird man tatsächlich mit sehr, sehr vielen Anglizismen beworfen. Was das Ganze, finde ich, ein bisschen schwierig und auch ein bisschen undurchsichtig macht, das mal zu verstehen. Aber grundsätzlich kann man sagen, also Sicherheit im Internet bezieht sich darauf, dass man in sämtlichen Aktivitäten und Transaktionen, die man im Internet machen kann, also ob das E-Mails sind oder bei eBay was verkaufen oder Online-Banking oder ich logge mich im Flughafen im öffentlichen WLAN ein, ich stecke nicht irgendwelche fremden USB-Sticks in meinen Rechner, all diese Sachen, sich davor zu schützen, dass einem dort Böses widerfährt, kann man sagen, das bedeutet Internetsicherheit. Das bedeutet, ich schütze mich vor Hackerangriffen, ich schütze mich vor Identitätsdiebstahl, vor Viren und Schadsoftware und so weiter und so weiter. Und was ich so schwierig finde, ist, erstmal überhaupt zu verstehen, ja, was sind denn überhaupt die gängigsten Sicherheitsrisiken im Internet? Das haben wir ja eigentlich in den letzten Folgen schon ganz gut abgedeckt, ne? Da haben wir, glaube ich, die meisten Sachen schon thematisiert.
Ja.
Aber auch, was sind denn so Sachen, die man gar nicht auf dem Schirm hat? Und klar, sowas wie jetzt Phishing-E-Mails oder die ganzen Scam-Geschichten, alles, was wir schon besprochen haben, Ransomware, das kennt man alles. Aber so Themen wie, was ist denn eigentlich, sage ich mal, Sicherheit im Internet, so im WLAN-Netzwerk, ja? Oder, keine Ahnung, da gibt es ja das
5 Ebenen.
Genau, nice. So tief wollte ich gar nicht rein, aber zum Beispiel, das können wir, würde ich jetzt nicht gleich am Anfang thematisieren, aber vielleicht mal später noch oder in einer anderen Folge. Warum ist das zum Beispiel in öffentlichen WLAN-Netzwerken eher dämlich, sich im Online-Banking einzuloggen, ja? Solche Geschichten.
Ja,
jetzt wirklich viel, aber grundsätzlich kann man sagen, Internet und Internetsicherheit heißt, alles, was du machen kannst im Internet, ist irgendwie geschützt. Und vor was schützt man sich überhaupt?
Also grundsätzlich, wenn wir wirklich so ein bisschen die technische Herangehensweise haben wollen, müsste man mit Internetsicherheit sagen, okay, wie schaffe ich es, dass das, was ich per Internet verschicke, von außen nicht erkenntlich ist, sondern nur ich und das Ziel weiß, was das ist. Weil Sinn von dem Ganzen ist, also beziehungsweise man schickt es ja quasi von sich selber los und dann geht es durch einen Tunnel, kommt dann auf der anderen Seite an. Problem ist an diesem Tunnel, da kann rein theoretisch, rein technisch von dem, was da passiert, an vielen Stellen jeder einfach darauf zugreifen. Aber wie schaffe ich es, dass ich auf meiner Seite weiß, okay, das, was ich hier verschicke, das kann keiner lesen, außer die Person, die es bekommen soll.
Ja.
So. Und das geht dann von Kryptographie bis über verschiedenen Authentisierungsmethoden bis hin zu, was macht man überhaupt, um die Daten zu empfangen? Wie läuft, fließen die Daten von dem Internet dann überhaupt quasi von dem Router auf den eigenen Computer und so weiter?
Fließen die Daten von dem Internet?
Von
dieses
dem
Internets.
Internet. Dieses Internets. Also,
ja.
Da gehören extrem viele Komponenten hinzu. Und Tim, hast du dir denn ein spezielles Thema rausgesucht, was du jetzt erstmal ansprechen möchtest?
Ja, ich hätte vielleicht zuerst genau das, was du jetzt gerade gesagt hast, also dieses Thema, ich schicke was los und das kommt woanders an. Ob das jetzt die WhatsApp an die Oma ist oder ob das meine Bank ist, die meine PIN von meinem Login empfängt oder irgendwas. all diese Themen, das ist eigentlich das Perfekt, dass du das gerade gesagt hast, ist ja so, das wird, ohne jetzt zu technisch in diese ganze Versendetechnologie einzugehen, wird ja quasi, man kann sagen, in so kleinen Paketen verschickt. Ne? Immer so kleine Datenpakete, so hin und her.
Ja.
Und man kann sich ja schon vorstellen, wenn man sich jetzt Internet vorstellt wie so ein Glastunnel, ja, dann ist es so, wenn es keine Cybersecurity gäbe oder keine Sicherheitsmaßnahmen, dann wäre das so, wenn es einen großen Glastunnel gäbe und ich wäre auf der einen Seite und du wärst auf der anderen Seite und ich würde meinen Zug durchschicken durch den Tunnel, mein Internet, meine Daten, dann könnte jeder von draußen durch den gläsernen Tunnel durchschauen und könnte sehen, was ich da durch die Gegend schicke. Es gibt auch, könnte zum Beispiel auch jemand hingehen und könnte ein kleines Loch in den Tunnel an der Seite bohren und könnte dann meinen Zug anhalten, was rausnehmen, könnte was anderes in den Zug reintun und könnte dann den Zug wieder weiterfahren lassen. Und du wüsstest nicht, dass jemand in der Mitte was reingepackt hat. Sowas nennt
Also.
man zum Beispiel Packet Sniffing und Man in the Middle. Und das ist auch mein Aufhänger gewesen bei öffentlichen Netzwerken, wie am Flughafen oder im Hotel oder in Einkaufszentren. Gut, ich glaube, in Hotels ist es, glaube ich, mittlerweile relativ gut geschützt, aber an Flughäfen, er weiß ehrlich gesagt nicht, wie gut Flughafennetzwerke geschützt sind, aber grundsätzlich bei Verbindungen, die nicht 100% privat sind, ich meine, VPN ist wieder eine andere Geschichte, aber so grundsätzlich, oder wenn es keine gute Internetsicherheit gäbe, dann könnte jeder alles durch die Gegend manipulieren und sehen, was ich mache, was ich lese und was ich schicke.
Also genau genommen darf man eigentlich, sobald man selber sich nicht mehr bei dem Internet einloggen muss, also sobald du quasi dich einloggst und dann steht da auf einer Webseite, du musst erst irgendwas akzeptieren, um dich zu verbinden oder du musst dich nochmal manuell verbinden, ab dem Punkt kann man eigentlich sagen, okay, hier verschicke ich keine Daten, hier verschicke ich, also hier logge ich nicht mich bei meinem sonst was, bei irgendeiner Seite an. Weil ab dem Punkt kann man eigentlich sagen, alles, was man im Internet eingibt, wird erst an den jeweiligen Router-Verwalter geschickt, also an die Person, die quasi das Internet verwaltet, wo man sich gerade eingeloggt hat. Also ich hoffe, man
Ja.
versteht, mit dem Internet, mit das WLAN meine ich jetzt.
Ja. Dass
Die
der das
Person, die
Internet
quasi das WLAN
verwaltet.
verwaltet, die Person, die das WLAN verwaltet, dass man, dass die das alles sehen kann und dann erst sagt, okay, ab hier wird das jetzt alles encrypted. So nennt man den ganzen Schwachsinn nämlich, Encryption. Und daher, dass wir uns ja
Verschlüsselung.
hier nicht, ja, wir be beschäftigen uns ja jetzt nicht damit, wie man das Ganze sicher designt und wie man jetzt secure codet und sonst was, sondern uns geht es ja so ein bisschen mehr um dieses bigger picture, ne, Tim?
Genau.
Genau. Und
Nice one.
ich glaube, so ein Thema, was wir uns jetzt mal als Ziel setzen können, ist das Erklären von Zertifikaten. So, weil,
Oh ja, Zertifikate, mein Lieblingsthema.
ja, Zertifikate. Zertifikate basieren nämlich auf so einem super, super schönen auf so einer super schönen Sache, die nennt sich asymmetrische Verschlüsselung. Und bevor jetzt alle rennen, weglaufen und diesen Podcast ausmachen, wir gehen nicht zu sehr ins Detail. Wir rechnen jetzt nicht mit irgendwelchen Primfaktoren oder so. Ganz davon abgesehen, dass ich in der Klausur selber nur eine 2,7 hatte.
Oh, ich
Und
hatte 1,1.
ja,
1,3.
wir haben uns auch vorher in der Bahn noch unterhalten. Du erinnerst dich?
Ja, ich erinnere mich, ja. Das war
Ja,
nicht so
ja.
gut.
Ja, genau. Du weißt, warum ich da nur eine 2,7 hatte. Ja, das ist aber auch ein ganz anderes Thema. Genau, was da im Hintergrund mathematisch passiert, ist gar nicht mal so wichtig. Was im
Aber das
Endeffekt
Konzept
wichtig,
können wir mal erklären.
genau, das will ich jetzt auch erstmal tun und du darfst
Ja.
dann danach mich korrigieren.
Das
So,
finde ich
weil
geil.
ich hab gehört, es soll nicht so gutes Podcasting sein, wenn man sich die ganze Zeit, während man spricht, korrigiert.
Ah Mann, ich habe mir doch vorgenommen, dich permanent zu unterbrechen.
Scheiße. So, beginnen wir jetzt einfach mal. Also,
Test. Ja, ich auch.
Komiker, du. Ne? Also, um mal so ein bisschen die Hintergrundgeschichte zu erzählen. Im Endeffekt, was jeder vielleicht noch kennt aus der Schule, ist der sogenannte Caesar-Cipher. Der Caesar-Cipher basiert auf einem Schlüssel. Also man hat quasi diese Zahl, um die das Alphabet verschoben wird. Und dann hat man seinen Klartext und schmeißt den quasi in seinen Cipher rein. Hat dann, okay, das A ist immer jetzt ein B, weil wir eine Verschiebung in 1 haben. Dann hat man jetzt statt Tim, ich kann jetzt das Alphabet nicht, aber dann hat man da beispielsweise
Ich war gespannt.
RLN oder so. Ich weiß es jetzt nicht. Irgendwie so
T,
ungefähr.
Junge.
Ja, aber mit einer Verschiebung von 1 oder 2, keine Ahnung. Ja, cool. Lirum Larum, man hat halt ersetzt, also die Buchstaben ersetzt. Problematik daran, erstens, man hat einen Schlüssel und wenn du jetzt von Partner zu Partner kommunizieren möchtest, dann musst du erstmal den Schlüssel austauschen. Und wie schaffst du es überhaupt, dass der Schlüssel sicher ausgetauscht ist? Weil wir haben ja schon drüber gesprochen, man verbindet sich immer random mit irgendwelchen Seiten. Und es kann ja nicht sein, dass du jedes Mal irgendwie eine sichere Art gewährleisten kannst, dass der Schlüssel, den du dort austauscht, auch wirklich der Schlüssel ist, den nur ihr beide seht. Weil wie gesagt, in dem Tunnel sieht man alles. So, also wie kann man es irgendwie schaffen, dass man einen Schlüssel austauscht oder ist es überhaupt möglich, einen Schlüssel auszutauschen, das sicher zu machen? Da gab es dann ganz viele verschiedene Ansätze, aber im Endeffekt hat man gesagt, okay, symmetrische Verschlüsselung, so nennt man den ganzen Bums nämlich, wenn man quasi einen Schlüssel für ein Kommunikationspaar hat, dass man quasi mit dem gleichen Schlüssel verschlüsselt und auch wieder entschlüsselt auf den jeweiligen Seiten. Ich hoffe, das hat man verstanden. Das nennt man symmetrische Verschlüsselung. So, und man hat gesagt, okay, symmetrische Verschlüsselung ist zwar gut und schön, sobald man den Schlüssel ausgetauscht hat, aber so richtig gewährleisten, dass dieser Schlüssel sicher ausgetauscht wird, kann man nicht. So, mit symmetrischer Verschlüsselung ist das nicht möglich, weil du kannst immer, was Tim schon so schön genannt hat, Man-in-the-Middle-Attacken oder Sniffing-Attacken so drauf anwenden oder als von Außenstehender quasi sagen, ich kommuniziere jetzt quasi mit dem einen und mit dem anderen und sage, ich wäre der andere. Also man täuscht halt vor, man wäre jemand anderes, aber sitzt eigentlich in der Mitte und ja, kann die Schlüssel manipulieren, wie man möchte und im Endeffekt auch dann die sichere Verbindung, also vermeintlich sichere Verbindung, alles abhören. So, also wir stehen jetzt an dem Punkt, das funktioniert alles nicht so richtig. So, sichere, also symmetrische Verschlüsselung, alles gut und schön, aber geht nicht. So, dann gab es ein paar geniale Mathematiker letztendlich und die haben gesagt, hey, es gibt da so ein paar mathematische Konstrukte, die sind für Computer quasi unmöglich zu knacken. Also theoretisch ist es möglich, die zu knacken. Aber praktisch ist es, also es dauert länger als das Universum für einen herkömmlichen Computer, diese Probleme zu knacken. So, das ist jetzt in unserem Fall die Primfaktorzerlegung, wenn wir jetzt vom RSA-Algorithmus sprechen. Das hatten wir zumindest in der Uni. Aber wir haben jetzt dieses Problem. So. Und dieses Problem gewährt uns ein sehr, sehr interessantes Konstrukt und darauf basiert die asymmetrische Verschlüsselung. Das Problem ermöglicht es uns nämlich, einen Teil des Schlüssels öffentlich zu behalten und den anderen Teil privat. Und das ist ein Hin- und Her-Gerechne mit den jeweiligen Angaben, dass man sagen kann, okay, man kann auf dieser einen Seite etwas reinschmeißen, dann wird das verrechnet mit unserem öffentlichen Schlüssel und dann haben wir so ein ganz wirres Gelaber quasi da. Und dann können wir jetzt das, kann jeder das quasi lesen und es ist egal, weil mit dem Schlüssel, mit dem es verschlüsselt wurde, kann man es nicht entschlüsseln. So. Man braucht, um es zu entschlüsseln, den anderen Schlüssel. Und das bedeutet, man kann quasi einen öffentlichen Schlüssel haben und einen privaten Schlüssel. Das heißt, es ist so eine One-Way-Street. Du musst etwas mit dem privaten Schlüssel entschlüsseln, wenn es mit dem öffentlichen Schlüssel verschlüsselt wurde. Aber genauso ist es auch andersrum. Und da gibt es dann, darauf basiert dann gleich das Zertifikat-Thema. Das darf dann Tim weiter erzählen. Aber wie gesagt, wir haben jetzt diese Einbahnstraße, wo wir sagen, wir haben einen Topf, da schmeißen wir unsere Nachricht rein. Dann wird das alles verschlüsselt mit diesem öffentlichen Schlüssel. Und jetzt haben wir eine verschlüsselte Nachricht. So. Und das Schöne an der verschlüsselten Nachricht ist auch, die ist nicht erkenntlich von außen. Also das ist nicht mehr ein Dreibuchstaben, ist nicht mehr Dreibuchstaben Tim, sondern das ist jetzt, gut, wir sagen, unser Schlüssel ist 3000 Bits groß, dann ist es jetzt Tim und Tim sind in ASCII 8 aufgeschlüsselt, sind es dann Mathe. 8 mal 3 sind 24, so. Das heißt, wir haben jetzt 24 Bits. Das wäre jetzt eigentlich alles, was wir brauchen, aber dadurch, dass unser Schlüssel 3000 ist, haben wir jetzt 3000 Bits und die ersten 24 davon sind Tim und danach ist einfach nur Leerzeichen. Aber das ist uns jetzt egal. Wir haben jetzt diesen riesigen verschlüsselten Bums, so dieses riesige, unkenntliche Etwas. So. Und das kann jetzt jeder sich angucken, das können wir jetzt auch durchs Internet schicken und wir wissen, dass nur die Person, die den privaten Schlüssel hat, sich das auch wieder angucken kann, weil wir haben ja vorher gesagt, das kann man nur wieder entschlüsseln, wenn man den privaten Schlüssel, also diese andere Seite hat. Und daher, dass nur Tim das jetzt mit seinem privaten Schlüssel entschlüsseln kann, können wir sagen, okay, ja, der weiß, was er macht, der versteht das und sonst was. Und an dem Punkt haben wir jetzt quasi gewährleistet, dass wir Nachrichten von Ende zu Ende austauschen können und die auf jeden Fall nur auf der einen Seite verschlüsseln, auf der anderen Seite entschlüsselt werden können. So. Rein theoretisch, wenn man das Konstrukt weiterdenkt, sind da immer noch diese Man-in-the-Middle-Attacken möglich. Also auch das ist noch nicht das perfekte Konstrukt. Da kommen dann noch die Zertifikate dazu. Und bevor ich jetzt gleich an Tim übergebe, dass er die Zertifikate erklären darf, wenn er möchte, die dann auf diesem Prinzip basieren, noch ein bisschen kleinen Exkurs. In der Realität wird es dann nämlich so angewandt, dass wir quasi diese asymmetrische Verschlüsselung benutzen in Kombination mit solchen Zertifikaten, dass wir auch wirklich wissen, der andere ist sicher. Und dann sagt man quasi, okay, ich verbinde mich jetzt mit dieser Webseite, dann wird einmal asymmetrisch etwas kommuniziert. Und zwar wird ein Schlüssel kommuniziert, den wir dann für die symmetrische Verschlüsselung wieder benutzen können. Weil symmetrische Verschlüsselung ist in der realen Welt einfach sehr viel effizienter. Und wenn wir schon die Kommunikation quasi sicher aufgebaut haben, dann können wir uns ja auch darauf verlassen, dass der Schlüssel, den wir jetzt ausgetauscht haben für unsere Kommunikationssession, also für unsere Unterhaltung quasi mit dem anderen, dass der sicher ist und von außen nicht gesnifft wurde. So. Und genau, das ist sozusagen die Grundlage, von der aus man dann in der realen Welt kommuniziert. So, und Tim, du darfst uns jetzt erklären, wie kann man denn überhaupt gewährleisten, dass der Kommunikationspartner auch wirklich der ist? Und was hat das mit den Zertifikaten zu tun?
Ja, mache ich sehr gerne. Ich hätte vorher vielleicht nochmal kurz für Dumme zusammengefasst, was du gerade da erzählt hast.
Ja, gerne. Also für mich.
Das kommt, lul. Das kommt ja, soweit ich mich erinnere, tatsächlich aus der Antike, ne? Die Caesar-Verschlüsselung. Dass man wirklich diese Scheibe hatte und man hat quasi das Alphabet um einen gewissen Faktor verschoben. Und man kann sich die symmetrische Verschlüsselung so vorstellen, wie Oscar verschlüsselt das Alphabet um den Faktor 1. Dann gebe ich meinem Reiter den Zettel mit und sage, das ist der Text. Und ich habe das mit 1 verschlüsselt und jetzt sagt das mal dem anderen. Jetzt kann aber der Reiter zwischendrin das vielleicht noch jemand anderem erzählen oder er wird gefangen genommen und ausgequetscht und dann sagt er, ja, ich habe es um 1 verschoben und dann kann der andere das entschlüsseln. So, das ist eine symmetrische Verschlüsselung. Ist blöd, weil der Reiter weiß den Schlüssel. Asymmetrisch ist dann, es gibt für alle einen öffentlichen, also es gibt quasi einen Schlüssel, den habe nur ich. Und der andere hat auch einen Schlüssel quasi, aber das ist der öffentliche Schlüssel. Und dann ist es wurscht, ob der Reiter den öffentlichen Schlüssel kennt oder nicht, weil er kann mit dem nichts anfangen. Nur mit dem privaten Schlüssel kann man es wieder quasi entschlüsseln.
Genau, mit dem öffentlichen.
Mit dem Öffentlichen kann man nur verschlüsseln.
Genau.
Ich muss immer bei diesem Thema Verschlüsselung, ich muss immer an Bob und Alice denken. Kennst du die aus den Folien? In jedem Scheiß überall Bob und Alice.
Ja. Oh. Aber weißt du warum? Also ich lerne das gerade. Ich habe Mittwoch meine Prüfung dazu. Deswegen passt es auch gerade so gut.
Oh mein Gott.
Bob und Alice. Bob und Alice ist einfach A und B.
Ja, aber es macht mich fertig.
Und dann gibt es noch die Kategorie C, weil Kathy ist ja noch die dritte.
Kathy. Quasi.
Und die ist dann C. Aber kleiner Schwank aus unserem Unileben.
Ja, jetzt zu den Zertifikaten. Das ist kein Zertifikat, weil man besonders toll ist, sondern man hat ja immer, ich glaube, das hat jeder schon mal erlebt, wenn er sich auf shady Webseiten rumgetrieben hat oder manchmal, wenn man private Server hat oder so, dann laufen die auch manchmal ab. Dann steht da so ein rotes Dreieck im Browser und dann steht, diese Seite ist nicht sicher. Und wenn man in den Details steht, dann steht da drin, es kann nicht sichergestellt werden, dass dieser Computer wirklich das ist, was er vorgibt zu sein. Und das ist ja immer so ein Problem, dass man im Internet quasi nicht sich sicher sein kann, ist derjenige wirklich der, der er behauptet zu sein. Und deswegen hat man sich gedacht, naja, wie können wir das denn beweisen, dass etwas wirklich, also wie kann ein Objekt oder eine Person wirklich seine Authentizität und auch die Integrität natürlich beweisen und wie kann ich das prüfen?
Wie war?
Und dafür hat man digitale Zertifikate eingeführt. Das sind, kann man sich vorstellen, wie so einen elektronischen Echtheitsnachweis oder wie so ein Personalausweis eigentlich, schon fast. Und digitale Zertifikate werden von Zertifizierungsstellen ausgestellt. Die heißen dann zum Beispiel Certification Authority oder auch Trust Center. Und die funktionieren so, dass man quasi, oder der Sinn davon ist, dass man mit dem Zertifikat den öffentlichen Schlüssel einem bestimmten Besitzer zuweisen kann. Ich kann zum Beispiel sagen, dem Oscar gehört dieser öffentliche Schlüssel und ich mit diesem Zertifikat belege, dass das so ist. Und in dem Zertifikat stehen verschiedene Sachen drin. Zum Beispiel der Algorithmus, der verwendet wurde, um das Zertifikat auszustellen, wer das ausgestellt hat, wem das gehört, wie lange das gültig ist, deswegen können die eben auch ablaufen, ne? Die Informationen zum öffentlichen Schlüssel von demjenigen, denen das gehört. Es steht zum Beispiel auch drin, der Verwendungszweck des Zertifikats. Es ist eine digitale Signatur drin von der Certification Authority, die das ausgestellt hat. Und das benutzt man bei verschiedensten Sachen. Also zum Beispiel bei der HTTPS-Verbindung verwendet man eben diese Zertifikate. Deswegen ist das eben auch mit der unsicheren Seite. Aber das geht genauso auch bei der Verschlüsselung von E-Mails, beim Signieren von digitalen Dokumenten und so weiter. Auch zum Beispiel bei VPN geht das auch mit diesen Zertifikaten. Und das Zertifikat sagt eigentlich immer, okay, ich garantiere dir, dass der Oscar ist und dass dieser Public Key oder dieser öffentliche Schlüssel nicht irgendjemand anderem gehört. Und dir irgendjemand was schickt oder irgendjemand was verschlüsselt, was du wieder entschlüsselst, was du eigentlich nicht sollst. Und dann kann man sich natürlich fragen, naja gut, okay, aber wer soll das denn überprüfen und wie soll das denn überprüft werden? Und das sind eben diese Zertifizierungsstellen oder Certification Authorities, die da eine sehr, sehr wichtige Rolle haben und natürlich auch sehr viel Verantwortung. Die prüfen quasi die Angaben und die Identität von demjenigen, der den Antrag stellt auf dieses Zertifikat. Und wenn das korrekt ist, dann wird es ausgestellt. Und sie können eben die Zertifikate auch veröffentlichen. Das ist ja auch das Wichtige, dass sie in öffentlichen Verzeichnissen liegen, damit auch jeder darauf zugreifen kann und jeder Browser und jeder Client weiß, naja, okay, das gehört zu dem und dem.
Genau.
Es gibt auch natürlich Zertifikatssperrlisten. Also wenn es irgendwelche, also es werden erstmal alle Aktivitäten von Zertifizierungen aufgezeichnet. Und zum Beispiel in Deutschland unterliegen diese Zertifizierungsstellen auch gesetzlichen Rahmenbedingungen, zum Beispiel dem Vertrauensdienstgesetz VDG, ja, gibt es in Deutschland. Da steht das alles drin. Es gibt auch ein Signaturgesetz, SIGG, das Herausgeber von Zertifikaten eben unter die Aufsicht zum Beispiel von der Deutschen Bundesnetzagentur stellt. Also es kann jetzt nicht jeder sagen, hey, ich stelle Zertifikate aus. Und auch für die Rechenzentren von diesen Zertifizierungsstellen gibt es ganz besondere Anforderungen und Sicherheitsvorgaben, dass eben sichergestellt wird, hier geht alles mit rechten Dingen zu. Und die verwalten eben und veröffentlichen auch Zertifikatssperrlisten, wo ich meinen Satz begonnen habe, wo dann zum Beispiel auch drin steht, naja, okay, also dieses Zertifikat ist nicht mehr gültig, ist gesperrt. Oder diese Person mit diesem Key ist jetzt gesperrt, weil wir das für einen Scam halten zum Beispiel. Und das, wenn der Browser dann versucht, dieses Zertifikat aufzurufen, dann steht da eben, nö, Bruder, ist ein Scam oder ist ungültig. Und dann kriegst du eben diesen Fehler. Und dadurch beschützt dich quasi das Internetprotokoll oder das Internet davor, sich Gefahren auszusetzen.
Ja. Und das, wenn man sich jetzt an diesem Punkt immer noch kurz denkt, so, ja gut, aber Zertifikatstellen, woher weiß ich denn wirklich, dass ich jetzt mit diesen Zertifikatstellen kommuniziere? Wie gesagt, das ist nochmal dieser Witz an dieser asymmetrischen, an dieser Verschlüsselung. Weil, wie gesagt, wir haben einen öffentlichen Schlüssel und wenn wir sagen, es gibt diese Zertifikatstelle, dann kann man natürlich auch in diesen öffentlichen Registern, wovon Tim schon gesprochen hat, sagen, hier Zertifikatstelle Tims Zertifizierung hat den öffentlichen Schlüssel 1, 2, 3. Und wenn wir jetzt Sachen mit dem öffentlichen Schlüssel 1, 2, 3 verschlüsseln, dann wissen wir, dass nur Tim und Tims Zertifikatsstelle diese Sache auch wirklich wieder entschlüsseln kann. Das heißt, wenn wir jetzt so eine Anfrage dahin checken, so sagen, ich habe von dem öffentlichen Schlüssel und ist das echt so? Also kann ich mit dem wirklich kommunizieren? Dann sagt man hier, ich schicke dir jetzt eine Anfrage. Also in der Realität, wie gesagt, steckt da noch mehr drin, was Tim schon gesagt hat, aber es geht dann diese Anfrage an Tims Zertifikatstelle raus und dann sagst du, das wird jetzt verschlüsselt mit 1, 2, 3, dann schickst du es dahin und dann kriegst du eine Antwort zurück und die sagt, ja, der ist wirklich echt und du kannst dir auch sicher sein, dass diese Antwort nur von Tim kommen kann, weil wie gesagt, nur Tim kann es entschlüsseln. Das ist ja diese asymmetrische Sache.
Ja.
Und um dann halt nochmal zu beweisen, dass Tim es wirklich auch ist, kann er dir dann was Verschlüsseltes schicken. Also dann ist da eine Nachricht und du kannst gar nicht verstehen, was da drin steht. Und dann benutzt du aber den öffentlichen Schlüssel, weil der ist ja dann quasi die Gegenfahrbahn von dieser One-Way-Straße. Ein bisschen sinnlos, aber so metaphorisch gesprochen. Und dann kannst du es mit dem öffentlichen Schlüssel entschlüsseln und daher weißt du, okay, es muss mit dem privaten Schlüssel verschlüsselt worden sein, weil es geht immer nur in eine Richtung.
Ja, also im Grunde.
Das ist dieses Signieren, so das, diese Signatur.
Genau, das ist auch dieser Handshake. Das ist dieses, ich schick dir was und du schickst mir was zurück, Bruder. So nachdem.
Ja.
Also ja. Wer das zum Beispiel kennt, TLS oder SSL, SSL sind, glaube ich, die häufigsten Zertifikate.
Ja.
Das ist immer, wenn ihr irgendwo lest, ihr SSL-Zertifikat ist abgelaufen, ist immer schlecht. Und das ist immer dieser Handshake quasi, was Oskar gerade gesagt hat, beschreibt das eigentlich, für, das hast du auch eigentlich sehr, sehr gut erklärt. Beschreibt eben dieses, ich garantiere dir auf der einen Seite, dass ich der bin, der ich vorgebe zu sein, und du garantierst mir aber auf der anderen Seite, dass du auch der bist, der du vorgibst zu sein, weil wenn ich dir was mit deinem Public Key verschlüssel, also mit deinem öffentlichen Schlüssel, dann kannst nur du das mit deinem Private Key, also mit deinem privaten Schlüssel entschlüsseln, und wenn du den nicht hast, dann kommst du auch nicht an die Infos. Das heißt, das ist so eine, ja, eigentlich ein, ja, eine Kommunikation, die beiden Parteien garantiert, dass sie mit dem reden, mit dem sie glauben, dass sie reden.
Ja.
Ja, genau. Eigentlich eine coole Sache, ne?
Ja, und letzter Fun-Fact von mir, SSL steht für Secure Socket Layer und TLS steht für Transport Layer Security. Was man jetzt damit anfängt, das ist wahrscheinlich nur Informatikern überlassen, aber jetzt habt ihr es zumindest mal gehört.
Du hast es dir ins Hirn geprügelt und du wolltest es auch mal droppen.
Ja, dieses Secure Socket Layer, ich sag's dir, also ich muss es mir bestimmt 5-mal durchlesen, bis ich es drin hatte, weil ich es, ja, etwas verwirrend finde. Aber
das
irgendwo
ist das IT-Sicherheit, oder?
Ja, IT. Du hattest eine 1.0, sag ich mal?
Nee, 1.3.
Was hast du gemacht?
Nee, ich weiß, glaube ich. Ich glaube, ich hatte eine 1.0. Das ist doch das mit dem, müsst ihr auch im Binärcode übersetzen?
Hexadezimal. Nee, das ist FTT. Anderes Fach.
Ich musste das doch bei IT-Sicherheit machen.
Nee, Binärcode, das musste ich in meiner letzten Klausur und das habe ich nicht mehr geschafft zeitlich. Shame on
you. Naja, Lirum Larum. Also auf jeden Fall ist das durchaus interessant. Jetzt kann man euch, um das Thema wieder abzurunden, Internetsicherheit, ja, sind genau einmal diese Themen, die wir in den letzten beiden Folgen besprochen haben, aber eben auch so ganz grundsätzliche Konzepte, wie wir sie heute erklärt haben. Und gerade sowas wie das SSL-Zertifikat ist halt was, was uns jeden Tag begegnet und was uns ja jeden Tag bei allem, ob wir eine E-Mail schicken oder ob wir das Wetter nachschauen oder ob ich Oskar eine WhatsApp schreibe, das ist nochmal ein anderes Thema mit End-to-End, aber grundsätzlich ist das alles ein Konzept, was uns die sichere Kommunikation im Internet ermöglicht.
Ja, und in den meisten Browsern sieht man gar nicht mehr HTTPS, sondern nur dieses kleine Schloss am Anfang vom Browser.
Das stimmt, das nervt mich extrem, wenn man links kopiert. Meine Fresse, ist das nervig. Ja.
Und genau.
Wenn man übrigens...
Tim rastet aus.
Ja, wer ein Mac hat, by the way, ich weiß, das geht bestimmt bei Chrome auch, ich weiß, also mit Sicherheit, ich habe nur gerade Safari offen und ihr ruft mal eine Webseite auf und dann klickt ihr auf dieses kleine Schloss, was Oskar gerade erwähnt hat, dann kann man sich da auch das Zertifikat tatsächlich anzeigen lassen. Und dann steht da genau, von wem wurde das ausgestellt, wann läuft das aus, wofür, wie wurde das verwendet und bliblablub, wo kommt das her, sogar der Algorithmus, schau, das wurde mit RSA hier verschlüsselt. Krass. RSA Encryption, sogar die Version dahinter, der Public Key 256 Byte. Ja, Lirum Larum. Auf jeden Fall kann man sich das alles anschauen und das ist, wen das interessiert, ist das sicherlich eine coole Sache. Wenn nicht, ist mir egal, dann hört einen anderen Podcast. Nein, hört unseren Podcast, aber hört eine andere Staffel.
Da steckt noch ganz viel weiteres hinter.
Ja.
Das war jetzt nur so eine Einleitung. Also, was man im Endeffekt auch sagen kann zur Sicherheit im Internet, man macht nicht das Internet sicher, sondern man macht nur die beiden Seiten sicher, von denen aus man kommuniziert. So, das heißt, der Tunnel ist weiterhin aus Glas, aber das, was man durchschickt, ist halt Schwachsinn für jeden, der reinguckt.
Ja, genau.
So.
Ja, nice. Well said.
So. Und das ist das Konzept von Internetsicherheit. Gut, es gehört noch ein bisschen mehr dazu, wenn man dann wirklich sagt, okay, ich möchte jetzt meinen Browser, nicht nur meinen Browser, meine Kommunikation sicher haben, sondern ich möchte auch alles außenrum sicher haben. Ich möchte dass man meine Server hacken kann, nicht, dass man die DOSen kann. Ich möchte nicht, dass man was in meine SQL injecten kann, aber das sind nochmal ganz andere Themen.
Du bist richtig fit, oder?
da wird's hochtechnisch, ja. Da werde ich jetzt am Mittwoch auch abgefragt und kann es dann noch besser erklären als in diesem Podcast.
SQL injecten.
Ja, klar. Und das Ganze gucke ich dann auch noch im CWE bei NIST.org an und lese mir dann auch den Criticality Score.
Ja, ich dachte, das heißt durch. CVE, oder?
Ja, CVE, aber CWE ist dann die Weakness dazu und da wird sie auch noch kategorisiert und dann gehe ich auch noch zu OWASP und ne, mache ich alles. Und wer jetzt keine Ahnung mehr hatte, was ich gerade geredet habe, alles gut. Das muss man auch nur für eine IT-Sicherheitsprüfung wissen. Aber,
alles aus dem Hirn gedrückt, was irgendwie drin war.
Zum Glück ist noch ein bisschen was drin.
Ja.
Ja, ihr könnt euch auf die nächsten Folgen freuen. Diesmal haben wir richtig Ahnung.
Ja, Mann. Geil.
Diesmal haben wir richtig Ahnung und genau. Mir hat es auf jeden Fall super Spaß gemacht und ich hoffe, man hat verstanden, was da überhaupt im Hintergrund passiert und was das Internet so ein bisschen sicher macht. Und an der Stelle, ja, bevor ich jetzt auch noch von VPNs und dem Tor-Netzwerk anfange zu reden oder Secure Coding Practices, egal. Ich wünsche euch was. Guten Morgen, guten Mittag, guten Appetit und ciao, ciao.
Ich wünsche euch auch was. Ich wünsche dir vor allem viel Glück am Mittwoch. Oder wann? Freitag? Mittwoch. Ja, dann, ja, aber by the way, VPN und so ist echt ein spannendes Thema für einmal für die nächste Folge vielleicht, weil da wird ja auch viel, viel Werbung gemacht für den ganzen Kram. Das finden wir sehr lecker. Und damit auch von meiner Seite, freut euch auf die nächsten Folgen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge und ciao, ciao.